Ja, Wolfgang hat es schon angesprochen. Heute ist im Kirchenjahr der Sonntag Rogate betet. Aber wir haben uns ja schon am vergangenen Sonntag mit dem Beten beschäftigt, am Sonntag Kantate. David hat uns ein gesungenes Gebet vorgestellt, Psalm 98. Und ein ganz starker Aspekt darin war das Loben. Betet. Ja, beten. Ist das für Christen nicht selbstverständlich? Gehört das nicht zu den Basics des Glaubens? Müssen wir überhaupt noch darüber reden? War das jetzt nicht schon viel zu viel darüber gesprochen? Vor vielen Jahren, als ich am Gemeindebüchertisch mitgeholfen habe, da gab es so einen Bücherboom zum Thema Beten. Und wenn das so ist, dann weiß man, die Verlagsverantwortlichen, die haben Anfragen bekommen. Könnt ihr nicht mal zu dem Thema? Habt ihr nicht irgendeinen Autor? Wirtschaftlich gesehen haben die eine Marktlücke entdeckt. Und wenn wir nett sind, sagen wir, da gibt's einen Bedarf. Und dann gab's einen regelrechten Gebetsbücherboom. Nun, wenn's heißt betet, dann reagieren Christen ganz unterschiedlich auf diese Aufforderung. Der eine sagt, oh, beten, da fallen mir ganz viele Leute ein und ganz viele Anliegen. Und ein anderer denkt vielleicht, oh, ich weiß nicht so recht, für wen und was soll ich beten? Ich habe schon mal gebetet, das hat aber nichts genutzt. Gott hat irgendwie nicht gehört. Jedenfalls hat er nicht das gemacht, was ich so vorgeschlagen habe. Und ein anderer mag vielleicht denken, ja, beten, das ist was für die frommen Spezialisten, für Pfarrer X oder Schwester Y. Wenn die beten, dann kommt's oben an, aber wenn ich bete, bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6a. Da heißt es, ich ermuntere also vor allen Dingen dazu, das Bitten, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen getan werden, für Könige und alle, die in übergeordneter Stellung sind, damit wir ein ruhiges und unauffälliges Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Rechtschaffenheit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Paulus ermahnt seine Leser, seine Hörer. Er nimmt uns sozusagen brüderlich zur Seite und sagt vor allen Dingen, also es gibt auch noch anderes, was für uns wichtig ist als Christen, aber das vor allen Dingen. Man könnte vielleicht sagen, leg doch erstmal mit dem Beten los. Und wenn Gott dir dann zeigt, was du tun sollst, dann werde aktiv. Dann kannst du vielleicht jemanden anrufen oder besuchen oder eine Gewohnheit ändern, was auch immer. Und natürlich können wir uns fragen, was und wie kann ich beten? Paulus sagt hier, bitten. Wenn du nicht mehr zu den ganz jungen Leuten gehörst, dann betest du vielleicht, dass du deinen Alltag, deinen Tag heute bewältigst, weil du merkst, es geht nicht mehr alles so wie früher. Oder du besprichst im Gebet deine Pläne mit Gott und sagst, ich merke, alleine wohnen, vielleicht geht das gar nicht mehr so lange. Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Du kannst ihm deine Sorgen sagen. Wie wird das, wenn ich nächste Woche zum Arzt gehe? Und wenn du zu den jüngeren Leuten gehörst, hast du sicher ganz andere Themen. Vielleicht betest du, wo soll ich eine Ausbildung anfangen? Ist der Betrieb, der mir da empfohlen wird, wirklich gut? Oder du betest für einen passenden Partner, eine passende Partnerin für deine Zukunft. Oder dass du Jesus immer besser kennenlernen kannst, um nur mal ein paar Anliegen zu nennen, die wir Gott vortragen können. Paulus sagt, bitten. Fangt doch einfach an mit den Bitten, die ihr auf dem Herzen habt. Und dann erwähnt er Gebete im Sinne, dass wir Zeit haben, uns Gott zuzuwenden, ihn anzubeten. Da haben wir uns letzten Sonntag mehr mit beschäftigt. Anzubeten dafür, wie er ist, was er getan hat, ihn zu loben für sein Wesen. Und dann sagt Paulus, fürbitten. Also, da geht's nicht um dich, sondern um andere. Paulus verwendet da ein Wort, das die Situation beschreibt, wenn jemand eine Audienz beim Herrscher nutzt, in der Hoffnung, dass seinem Anliegen stattgegeben wird. Aber er geht nicht hin in der Haltung, mal sehen, ob's was wird, ob der Herrscher gerade gut drauf ist, sondern in der festen Erwartung, wenn ich ihm das vortrage, dann werde ich es auch bekommen. Fürbitte. Vielleicht wissen wir von jemand, der eine Arbeitsstelle sucht, vielleicht auch schon länger und noch nichts bekommen hat. Oder um Eltern, die Sorgen haben mit dem Kind in der Schule. Hast du ja eben schon angesprochen, Wolfgang, das läuft ja nicht immer so, wie Eltern und Kinder sich das wünschen. Oder Krankheitsnöte, von denen wir wissen. Oder wir beten für Freunde, um geistliches Wachstum. Oder für die Freiheit, das Evangelium sagen zu dürfen. Nicht nur in anderen Ländern, wo wir wissen, dass das so nicht möglich ist, sondern auch bei uns, dass das so bleibt. Und nicht subtil eingeschränkt wird. Und dann nennt Paulus das Stichwort danken. Das wurde ja eben schon angesprochen. Ja, es ist ein Gewinn, wenn ich mich bedanken kann. In der Vorbereitung musste ich an eine Familie denken, die Jesus nicht kennen und die einfach nicht wissen, bei wem sie sich bedanken sollen. Es geht ihnen, ich sage das mal so aus der Ferne, richtig gut, aber es merken sie nicht so, weil sie sich nicht bedanken können. Ihnen fällt immer das auf, was sie meinen, was ihnen fehlt. Und ihr könnt euch denken, das geht auf die Stimmung. Und danken tut gut. Ich kann danken für die Mahlzeit, die ich habe, oder für schöne Erlebnisse, bereichernde Begegnungen, für Bewahrung, was auch immer. Wenn wir fragen, für wen kann ich beten, sagt Paulus hier, für alle Menschen. Also für den Kassierer an der Supermarktkasse, oder für die Postzustellerin, für die Lehrer deiner Kinder, deiner Arbeitskollegen, Verwandte, Familie, für die, die auch mit Jesus unterwegs sind, für die, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, für Evangelisten und Missionare. Die Liste kann man fortsetzen. Aber dann hebt Paulus einige hervor, für die wir beten sollen. Und die bei uns vielleicht nicht auf der Gebetsliste stehen würden oder stehen. Das sind die Könige. Wir würden heute vielleicht sagen, die Herrscher, die Präsidenten. Und alle, die in übergeordneter Stellung sind. Der Polizeipräsident, der Stadtdirektor, die Oberbürgermeisterin. Mancher wundert sich vielleicht, dass Paulus die da oben vorschlägt für unsere Gebetsliste. Und ich vermute, vielen von uns fällt es leichter, über die da oben zu schimpfen, statt für sie zu beten. Vor ein paar Wochen saßen wir zu Tisch und gegenüber saßen zwei ältere Damen, die waren schon im Ruhestand, aber da hat man gesehen, das waren Damen, die konnten zupacken. Und stellt sich raus, die waren im Gesundheitsbereich tätig gewesen, eine ehemalige Altenpflegerin, und sie ließ kein gutes Wort an unserem Gesundheitswesen und den Personen, die da im Moment zuständig sind. Dann konnte ich es mir doch nicht verkneifen, mal gut über die Regierung zu sprechen und ihr zu sagen, weil ich wusste, sie ist Christ, du, bet doch mal für die Leute, über die du dich so ärgerst, denn da hast du eine Verheißung aus der Bibel. Manche Christen sind ja während der Corona-Pandemie ein bisschen sensibler geworden, für diese Menschen zu beten, die da Entscheidungen treffen müssen und die ja in der Regel auch nicht, wenn so eine Pandemie kommt, schlauer sind als wir, aber eben trotzdem entscheiden müssen. Paulus schreibt nicht, betet für die Herrschenden, die an Gott glauben oder die Präsidenten, die sonntags zum Gottesdienst gehen, sondern für die, die da sind. Und man kann sich fragen, warum ermuntert er uns dazu, für die zu beten, die regieren? Und er gibt selber den Grund an, damit wir ein ruhiges, unauffälliges Leben führen können, still und geordnet. Na, wozu soll das gut sein? Zunächst einmal steht hier nicht, damit wir ungestört unseren Geschäften nachgehen und den Wohlstand mehren und Gewinne machen können und reich werden. Das steht hier nicht. Es stimmt, die allermeisten Menschen kommen besser über die Runden, wenn die Zeiten friedlich sind und das Leben in geordneten Bahnen verläuft. Aber Paulus liegt's am Herzen, dass wir ein ungestörtes, rechtschaffenes Leben führen können, in Verantwortung für Gott, also ohne Tricks und ohne Täuschung leben. Vor vielen Jahren hatte ich einen Arbeitskollegen, der erzählte dann, da gab's noch sozialen Wohnungsbau, er wollte zum Arzt gehen, den Arzt kannte er und der sollte eine Bescheinigung ausstellen, dass seine Frau schwanger ist. Und dann sagt er, bis die nachprüfen, dass wir gar kein Kind haben, habe ich wenigstens ein paar Jahre günstig gewohnt. So sollen wir es nicht machen. Paulus sagt, betet für die, die im Staat Verantwortung tragen, damit wir in politisch ruhigen Zeiten unseren Lebensunterhalt erwirtschaften und unseren Glauben leben können. Es geht nicht nur um Wirtschaft. Es geht auch um Kultur, Bildung, dass Eltern, die an Jesus glauben, ihre Kinder in der Ehrfurcht vor Gott erziehen können. Dass das schwierig sein kann, das haben Deutsche jenseits der Elbe über einige Jahrzehnte erlebt, wo ihre Kinder für ein bestimmtes Gesellschaftsmodell erzogen und geprägt wurden, wo die Ehrfurcht vor Gott nicht vorgesehen war. Aktuell werden Erwartungen und Ziele nicht so plump vorgetragen, aber das macht's für christliche Familien nicht unbedingt einfacher. Es braucht Mut, Weisheit und Gebet. Der Neutestamentler Klaus Berger hat an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich manche protestantischen Ausleger im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts über dieses Bibelwort vom ruhigen und unauffälligen Leben lustig gemacht haben, weil sie das für die Beschreibung eines spießbürgerlichen Lebens hielten. Nach seinem Eindruck lesen wir das im 21. Jahrhundert schon anders. Und er hat den Vers so übersetzt, dass wir aufgefordert werden zu beten, dass unser Leben in eine Friedenszeit fallen möge, in der wir frei sind von Angst und keiner uns verbietet, an Gott zu glauben und ihn allein anzubeten. In vielen Ländern der Erde könnten Menschen, die an Jesus Christus glauben, ihm von ganzem Herzen zustimmen und das zu ihrem eigenen Gebet machen. Das Gebet für die Mächtigen und die Entscheidungsträger ist auch wichtig, damit die gute Nachricht, dass wir durch Jesus gerettet werden können, ungestört verkündigt und weitergegeben werden kann. Denn das ist Gottes sehnlichster Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, schrieb einmal, dass alles überstrahlende Ziel des Geistes Jesu war und ist und wird immer sein, die Erlösung und Errettung der Welt. Gerettet werden, nicht aus elenden Lebens- und Arbeitsbedingungen, obwohl er sich damit sehr viel beschäftigt hat, und nicht aus undemokratischen Staatsstrukturen, auch nicht vor dem Klimawandel, sondern aus der Abhängigkeit von widergöttlichen Mächten, aus einem Leben ohne Gott. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass Menschen Jesus kennenlernen, der nicht nur wahrhaftig, sondern die Wahrheit ist. Erkennen meint in der Bibel ja eine personale Beziehung. Zur Erkenntnis der Wahrheit kommen bedeutet also nicht, dass bei mir endlich der Groschen fällt, dass ich endlich auf den Trichter komme, sondern dass mir bewusst wird, Jesus ist am Kreuz gestorben, weil meine Verfehlungen, meine Sünde Konsequenzen haben. Doch im Vertrauen darauf, dass er mir vergeben hat, kann ich jetzt mit Gott leben. Beten, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zum einen erkennen, dass ich vor Gott verloren bin. Ich bin nicht da und ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und zum anderen, dass Gott schon alles getan hat, was für meine Rettung nötig ist. Rettender Glaube, schrieb Catherine Booth, die Mitbegründerin der Heilsarmee, ist nicht ein intellektuelles Erfassen der Wahrheit. Wenn ein rein intellektuelles Erfassen der Wahrheit gleichzusetzen wäre mit der Errettung, dann wäre der Teufel schon vor langer Zeit errettet worden. Errettender Glaube ist auch nicht ein bloßes Gefühl, sondern die völlige Hingabe des ganzen Wesens an Gott. Die Wahrheit hat's nicht erst in Zeiten digitaler Netzwerke und von Fake News schwer. Nicht erst, seit man Schulkindern erzählt, es gäbe gar keine Wahrheit, jeder hätte seine eigene. Da hat man Fakten und die Wahrnehmungen von Fakten verwechselt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft. Gottes Wort konfrontiert uns damit, dass es zutreffende Aussagen über Gott und über uns Menschen gibt. Der Apostel Paulus sagt, Gott sehnt sich danach, dass die rettende Wahrheit, dass der, der uns rettet, erkannt wird. Denn einer ist Gott. Das ist eine in der antiken hellenistisch-römischen Welt unerhörte Aussage. In einer Kultur, die zahlreiche Götter kannte, zuständig für bestimmte Lebensbereiche oder Regionen und die selbst den obersten politischen Herrscher, den Kaiser, als göttlich verehrte, war das eine ungeheure Zumutung zu sagen, einer ist Gott, es gibt nur einen. Denn das heißt ja, die anderen, die so bezeichnet werden, sind es nicht. Es war ein Grund, warum die Juden schon damals unbeliebt waren. Ein Gott, das war unbequem, aber wahr, und das hat sich bis heute nicht geändert, auch im 21. Jahrhundert nicht. Und dann sagt Paulus, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Juden dachten beim Stichwort Mittler an Mose. Der hat ihnen die Gebote Gottes vorgelegt. Und weniger ehrfürchtig dachten sie an die Hohenpriester und Priester. Die hatten auch eine Mittleraufgabe zwischen Gott und Menschen. Und nun sagt der Apostel Paulus, der Mensch Jesus aus Nazareth war der Gesalbte Gottes, der Christus. Und der hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass wir aus einem Leben ohne und gegen Gott freigekauft sind. Und das ist wahr und verlässlich. Ich fasse zusammen, was Paulus, ich sag jetzt mal uns, mitgibt in diesem Abschnitt. Ihr lieben Christen in der Salzstraße, Gott freut sich, wenn ihr betet für euch und andere bittet, wenn ihr ihm dankt. Betet besonders für die, die in Regierung und Verwaltung Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen. Betet, dass ihr persönlich und als Gemeinde in geordneten Verhältnissen leben könnt. Und vergesst nicht, was Gottes Herzenswunsch ist, dass Menschen Jesus begegnen und sich ihm anvertrauen. Amen.